Wir müssen überall dieses Pflänzchen des Miteinanders gießen. Diese Pflänzchen dürfen nicht verkümmern und sie dürfen nicht zertreten werden durch die zunehmende Aggressivität und Polarisierung und Schuldzuweisung in unserer Zeit. Also die sozialen Medien sind sicherlich keine Unterstützung der differenzierten, faktenbasierten Auseinandersetzung und im respektvollen Umgang miteinander.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Was ist Europa? Oder um es konkreter zu machen, was ist Europa mehr als ein Staatenverbund, der einen freien Grenzübertritt und halbwegs durchlässige Märkte und Sozialsysteme ermöglicht? Ein Friedensprojekt, rufen jene, die sich der Geschichte Europas und vor allem Dingen auch der Geschichte der Europäischen Union erinnern. Eine Quatschbude, die über Krümmungen von Bananen und Gurken diskutiert und nationale Souveränität aushöhlt, sagen andere Kritiker. Dass Europa auch nach Almwiesen duften kann, kann man indes beim Europäischen Forum in Alpbach, Tirol, erleben. Seit 80 Jahren eine Art Top-Adresse für den Austausch über Themen über den österreichischen Tellerrand hinaus. Recharge Europe, also ladet Europa wieder auf wie ein Akku, lautete das Motto des heurigen Programms, das erstmals vom früheren ÖVP-Politiker und österreichischen Mr. Europa Ottmar Karas geleitet wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass. Mein Name ist Henning Kling und ich sitze heute gemeinsam mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit leider nicht in den Tiroler Alpen, sondern in Wien bei unserem Gast und Gastgeber Ottmar Karas. Herzlich willkommen, Herr Karas.
Danke für die Möglichkeit.
Ottmar Karas war von 1999 bis 2024 Abgeordneter zum Europäischen Parlament, dessen erster Vizepräsident er mehrmals war. Er ist Präsident des Hilfswerks Österreich sowie Gründer des Vereins BürgerInnenforum Europa und, wie gesagt, seit 2024 Präsident des Europäischen Forums Alpbach, um es kurz zu machen.
Ja, wir wollen uns heute der Frage widmen, wie Europa wieder zusammenwachsen kann. Denn wir erleben gerade hierzulande, aber auch international, ein Erstarken nationalistischer Kräfte, die oft unverhohlen ihre Verachtung für die europäische Einigung und die Europäische Union zeigen. Zugleich ist augenscheinlich, dass man neuen geopolitischen Frontlinien nur geeint begegnen kann. Ein einzelnes kleines Land wie Österreich wäre etwa nicht imstande, auf internationalem Parkett die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Nun ist hier nicht der Ort, Geopolitik zu diskutieren, wohl aber die Frage, was es denn überhaupt braucht und was wir tun können, um so etwas wie einen gemeinsamen Spirit, ein gemeinsames Bewusstsein und damit sozialen Frieden zu fördern. Herr Karas, Sie konnten Ende August bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des heurigen Forum Alpbach eine äußerst positive Bilanz ziehen und haben da gesagt, ich zitiere, wir waren de facto jeden Tag bei jedem Podium am Puls der Zeit. Wir haben jedes Thema, das derzeit aktuell diskutiert wird, ob in Moskau, ob in Kiew, ob in Wien oder in Washington, hier zum Thema gemacht. Aber ohne Schuldzuweisungen, sondern mit einem positiven Spirit. Und weiter, wir wollen das European Forum Alpbach zur Ladestation und zur Kraftquelle für die Menschen machen, die nicht jammern, die etwas tun wollen und die Zukunft in ihre eigenen Hände nehmen wollen und die sich gegenseitig stützen wollen. Jetzt frage ich Sie, was war ganz konkret und was ist das Geheimnis für dieses Gelingen des Europäischen Forums im heurigen Jahr, das Sie da so mit wunderbaren Worten beschrieben haben? Woran machen Sie fest, dass so etwas gelingt? Es ist nicht selbstverständlich in unserer Zeit.
Das ist nicht selbstverständlich. Und weil es nicht selbstverständlich ist, sind ja auch sehr viele Menschen ohnmächtig. Sehr viele Menschen haben Sorge und Ängste. Sehr viele Menschen haben die Sehnsucht nach Lösungen statt nach Schuldzuweisungen. Und darf ich einen Schritt zurückgehen? Sie haben gesagt, was ist Europa? will das jetzt gar nicht kontinental und geografisch beschreiben. Sagen wir vielleicht besser, was ist die Idee Europa? Warum sage ich das so? Weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass die Idee Europa und damit zusammenhängend die Idee des European Forum Alpbach eine enorme Chance ist, uns unverwechselbar macht, ein Ziel ist, das wir noch nicht vollständig erreicht haben, aber ein Auftrag nach zwei Weltkriegen, nach Bürgerkriegen, nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und daher sage ich, Europa ist, was ist der Spirit? Europa ist für mich eine Wertegemeinschaft. Das, was Europa ausmacht, sind die gemeinsamen Menschenrechte, sind unsere gemeinsamen Grund- und Bürgerrechte und ist das Bekenntnis zur Würde des Menschen und dem Respekt vor der Würde jedes Menschen. Das war ja auch die Gründungsidee der Europäischen Union. Miteinander reden, einander respektieren, statt aufeinander zu schießen. Verständnis füreinander erzeugen und miteinander einen Kompromiss zu finden, solidarisch aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und da bin ich beim European Forum Alpbach. Das European Forum Alpbach ist das einzige europäische Forum, das bereits im August 1945 gegründet wurde. Und es hat drei große Eckpfeiler. Der eine Eckpfeiler ist, interdisziplinär zu denken. Das ist eigentlich die Antwort auf die Komplexität unserer Zeit. Es ist intergenerationell. Das heißt, generationenübergreifend, parteienübergreifend, nationenübergreifend. Und es ist drittens europäisch. Die europäische Zusammenarbeit als Teil der Lösung und nicht als Ursache der Probleme. Das war der Auftrag zur Überwindung des Nationalismus. Das war der Auftrag zur Überwindung des Antisemitismus. Das war der Auftrag zur Überwindung der Bürgerkriege, des Hasses, des Neids und der Zwietracht. Und es ist uns im heurigen Jahr wieder einmal gelungen, jung und alt, unterschiedliche Professionalitäten zu gemeinsamen Themen zusammenzubringen, um miteinander an Ergebnissen und an Lösungen zu arbeiten und mehr Verständnis füreinander zu erreichen. Und diesen Weg müssen wir fortsetzen. Und wenn ich noch sagen darf, Sie haben gesagt, wie wächst Europa wieder zusammen? Darf ich Ihnen sagen, wir waren noch nie zusammengewachsen. Wir sind durch die Gründung der Europäischen Union, wir sind durch die Erweiterung der Europäischen Union zum politischen Instrument der Überwindung der Teilungen geworden. Ohne Europäische Union keine Wiedervereinigung Deutschlands. Und Johannes Paul II. Hatte gesagt, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit dem Fall der Berliner Mauer, mit der Mitgliedschaft aller dieser Länder in der Europäischen Union, in der Wertegemeinschaft EU, im Einigungs- und Friedensprojekt der Europäischen Union, beginnen wir wieder mit zwei Lungenflügeln zu atmen. Darum geht es. Wir müssen überall dieses Pflänzchen des Miteinanders und der ergebnisorientierten Problemlösung und der Solidarität müssen wir gießen. Diese Pflänzchen dürfen nicht verkümmern und sie dürfen nicht zertreten werden durch die zunehmende Aggressivität und Polarisierung und Schuldzuweisung in unserer Zeit.
Sie waren, glaube ich, mehr als ihr halbes Leben in der Politik tätig, ein Vierteljahrhundert im Europäischen Parlament. In Ihrer Wahrnehmung, Sie haben sehr Schönes aufgezählt, dass Friede nicht einfach ein Begriff ist, der für sich steht, sondern immer ein Begriffspaar eigentlich bildet mit Gerechtigkeit, mit Demokratie, mit Menschenwürde und so weiter. Das haben Sie sehr schön aufgezählt. Solidarität. Sind diese Paarbegriffe, die sozusagen zum Frieden dazugehört, war das schon einmal stärker vorhanden in unserer Gesellschaft oder erscheint uns das nur jetzt in der Krisenzeit so schwach geworden zu sein? Dieser Sinn für Gerechtigkeit, für den Wert der Demokratie. Es werden Menschenrechte sogar in Frage gestellt wieder oder selbst Menschenrechte nationalisiert. Ist das eine neue Erscheinung oder nehmen wir es nur jetzt stärker wahr, weil sich vielleicht auch diese Stimmen über soziale Medien und andere Kanäle sozusagen auch stärker Gehör verschaffen können als früher?
Also die sozialen Medien sind sicherlich keine Unterstützung der differenzierten, faktenbasierten Auseinandersetzung und im respektvollen Umgang miteinander. Die verschärfen die Polarisierung, nicht generell, und sie erleichtern den Missbrauch, den anonymisierten Missbrauch. Das ist ja mit ein Grund, warum die Europäische Union auf der einen Seite die neuen Technologien nützt und als Chance begreift, aber auch auf der anderen Seite ein gemeinsames Regelwerk zur Verfügung stellen wird, in dessen Rahmen man sich bewegen muss und das eigentlich auch ein Vorbild für andere Kontinente der Welt ist. Schauen Sie sich nur an die Debatte um die Altersgrenze im Zugang zu verschiedenen sozialen Medien. Das heißt, man ist sich der Verantwortung bewusst und wir müssen diese Diskussion führen. Wir brauchen die gleichen Regeln, die wir im Printbereich haben, brauchen wir auch im Online-Bereich. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, ich sehe schon, was alles nicht richtig läuft und was herausfordernd ist. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir uns schon auch unserer Stärken besinnen sollten. Wenn wir uns unserer Werte und die Kraft der Werte nicht besinnen, dann legen wir sie ad acta. Die sind Teil der Lösung. Wie würde es unserer Welt gehen, wenn nur der Grundsatz Respekt vor der Würde jedes Menschen, egal woher er kommt, wie er denkt, welche Hautfarbe oder Religion er hat, eingehalten werden. Wenn das Grundprinzip der Solidarität und der Aufgabenteilung und gegenseitigen Unterstützung eingehalten werden würde. Das heißt, das, worauf wir uns mit Recht besinnen sollten, ist ein Teil der Problemlösung. Und hier haben wir genügend geschichtliche Beispiele. Zu Ihrer Frage: Wir müssen natürlich auch unsere Institutionen reformieren, weil die Institutionen, wie wir sie nach 1945 geschaffen haben, heute im Entscheidungsmechanismus zur Blockade für das Morgen werden können. Was sich geändert hat, radikal, ist, haben Sie je mehr geglaubt, dass wir in Europa Krieg haben? Haben Sie je einmal geglaubt, dass man Wahlen damit gewinnen kann, indem wir gemeinsames Recht brechen? Haben Sie je einmal geglaubt, dass wir in eine Situation kommen, wo der Wille zur Zusammenarbeit schwächer ist als die Schuldzuweisung gegenüber dem Nachbarn? Der Wille zur gemeinsamen Handlung ist schwächer geworden. Und das glaube ich nicht nur atmosphärisch. Nehmen wir nur her das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union. Nehmen wir nur her das Einstimmigkeitsprinzip im UNO-Sicherheitsrat. Das Einstimmigkeitsprinzip war 1945 bei der EU, 1957, römische Verträge. Das Instrument, Zusammenarbeit zu erzwingen und jedem das Gefühl zu geben, er ist gleich viel wert und wir machen es nur gemeinsam. Und dieser Wille zur Zusammenarbeit, der ist auf einmal gewichen zu sagen, wir machen es nicht gemeinsam, sondern der Nationalismus und der Egoismus und der Hass bringt mehr Stimmen oder kann Wahlen gewinnen statt die Rücksichtnahme aufeinander. Und das hat leider, ich glaube, nicht in der Mehrheit der Bevölkerung, aber das Amalgam, Reduzierung des Willens zur Zusammenarbeit und Stärkung des Nationalismus und der Schuldzuweisung und der Polarisierung und mehr Transparenz in der öffentlichen Diskussion und Lautstärke gegen harte Verhandlungen, das hat zu einer Verschiebung der öffentlichen Wahrnehmung geführt. Das hat auch im Parlament und unter den Staats- und Regierungschefs gegeben, aber auch hier bleibe ich Optimist. Haben Sie sich je gedacht, dass nach dem Beginn der Invasion von Russland, des Angriffskriegs Russland gegenüber der Ukraine, das ja ein Vernichtungskrieg ist, mit dem Ziel, die Ukraine zu vernichten, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits das 19. Sanktionspaket gegenüber Russland einstimmig beschließen? Ich nicht. Wir reden im Regelfall nur darüber, was nicht funktioniert. Wir reden mehr über Drohkulissen als über Ergebnisse. In diesem Zugang von politischer Verantwortung, von Gesamtverantwortung, hat sich nicht nur in der Tonalität, sondern im Zugang leider zu viel verändert. Und ich bin immer ein Gegner gewesen, dass die Mehrheit der Parteien in der Mitte und aller Institutionen die staatspolitische Verantwortung tragen wollen und sich nicht bloß als Selbstzweck sehen, dass diejenigen zwar die Themen der Menschen aufgreifen müssen, von der Migration bis hin zum Sudan, dass die nicht nach links und nach rechts blinken dürfen und sich engagieren dürfen, nur aus Bequemlichkeit oder Feigheit, sondern dass sie sich in der Mitte einen müssen, um die Probleme zu lösen, dann werden die Extreme geringer werden.
Sie treten mit großer Emphase, das merkt man ja jetzt ja auch, für die Sache Europas als Wertegemeinschaft ein und betonen immer wieder den Wert oder die dialogische Komponente dabei. Also wenn man zusammenkommt, wenn man redet über die Dinge, dass dann sich Lösungen abzeichnen können.
Das ist Demokratie.
Das ist Demokratie. Es braucht aber auch diese Foren. Das European Forum ist ein solches Forum. Nun hat der deutsche Sozialphilosoph Jürgen Habermas, ist momentan ein bisschen zerknirscht über Europa. Also er sieht sozusagen sein Lieblingsprojekt Europa ein wenig verschwimmen. Er hatte mal die Idee, genau für diese Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, dass es so etwas braucht wie eine europäische Öffentlichkeit. Dass unser System deliberativer Demokratien davon lebt, dass es eine transnationale öffentliche Debatte geben müsste eigentlich und nicht nur nationale Entfaltungen. Was halten Sie davon oder teilen Sie das eigentlich, dass es so ein Konstrukt einer europäischen Öffentlichkeit gibt es das überhaupt? Braucht es das? Und was sind Foren abgesehen vom Europäischen Forum Alpbach, in denen Sie Debatten geführt sehen, die diesem hehren Ziel, Europa als Wertegemeinschaft zu verstehen, dienen?
Es steht außer Streit, dass es eine große Schwäche für das europäische Projekt gibt. Das ist der Mangel der transnationalen Öffentlichkeit, der europäischen Öffentlichkeit. Das ist eine Frage der Finanzierung, das ist eine Frage des Marktes, das ist aber auch eine Frage des politischen Willens. Und hier kann jede Interessensvertretung, jede Firma, die international tätig ist, jede politische Partei, jede Zeitung, ob lokal, regional, national, einen Beitrag leisten. Manchmal gibt man mir als Antwort, das bringt aber eine zu geringe Quote. Wenn man aber über die Zusammenhänge nicht berichtet, schafft man auch kein Bewusstsein. Wir müssen in das Bewusstsein investieren. Wir müssen in die Bildung investieren. Denn ohne Information kein Bewusstsein. Da kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Wir haben ein paar Schwachstellen, aber auf jeden Fall auch im System, weil wir noch kein europäisches Wahlrecht haben, keine europäischen Listen und daher die Europaparlamentswahl im Regelfall reduziert wird auf stellvertretende nationale Wahlen und weniger auf die europapolitische Zukunft sich fokussieren. Daher hat das Europäische Parlament für das europäische Wahlrecht, für europäische Listen, für das Spitzenkandidatenmodell, für die Beseitigung der Einstimmigkeit eingesetzt und das ist mit ein Grund, warum ich verlangt habe, ich bleibe auch dabei, dass wir alle Europaparlamentswahlen einen zweiten Stimmzettel haben und alle Verfassungsveränderungen mit einem Zweitstimmzettel bei der Europaparlamentswahl direkt abstimmen, um damit die nationale Einstimmigkeit zu überwinden und europäische Mehrheiten schaffen und der Europaparlamentswahl eine stärkere europapolitische Dimension geben, damit sie nicht national missbraucht werden kann. Aber eine Lehre aus den letzten Jahrzehnten in meinen unterschiedlichen politischen Funktionen ist, ja, wir brauchen Strukturen. Ja, wir brauchen Richtlinien, Rahmenbedingungen. Aber sie können den politischen Willen nicht ersetzen. Das heißt, wie ich umgehe, was ich aus etwas mache, hängt immer von den Menschen ab. Und wir haben auch schon Staats- und Regierungschefs gehabt, nehmen Sie nur in Deutschland Helmut Kohl oder auch Helmut Schmidt oder in Frankreich Giscard d'Estaing und François Mitterrand und in der Kommission den Jacques Delors, wo miteinander Berge versetzt wurden und man zu Hause noch keine Mehrheit dafür hatte, aber nach Hause gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen diese Veränderung für Europa. Und dieses stärkere Europa ist im Interesse von uns. Und das Gleiche schauen Sie sich heute an, wie Staats- und Regierungschefs von Ratssitzungen nach Hause fahren. Sie beschließen zwar etwas, aber sie sagen, jeder für sich sagt, wo er sich gegenüber dem anderen durchgesetzt hat und wo er etwas verhindert hat, statt zu sagen, warum, was, wie beschlossen wurde. Wir dürfen nichts beschönigen, aber wir müssen auch reden, was sind unsere Ziele, was sind unsere Methoden, was ist unser Vorschlag, was ist unser Weg zur Problemlösung. Diese Änderung kann eine Strukturreform nicht ersetzen, sie kann sie erleichtern. Die Reformen beginnen immer bei einem selbst. Die Letztentscheidungen treffen immer Menschen. Die Letztentscheidungen bei Abstimmungen trifft immer ein politisch Verantwortlicher, der gewählt ist. Und deshalb drum habe ich mich sehr wohl gefühlt im Europäischen Parlament. Ich sage Ihnen auch, weil es keine automatischen Mehrheiten gab. Weil jeder die Möglichkeit hat, seine Mehrheit zu erarbeiten und weil jede Österreicherin und jeder Österreicher, aber auch Belgier oder Deutsche am Ende einer Abstimmung mich fragen konnte, warum haben sie so und nicht so abgestimmt? weil es eine individuelle Verantwortung gegeben hat durch die Transparenz der Abstimmungsergebnisse und nicht die Flucht hinter einer Partei oder einer Interessensvertretung oder einem Lobbyisten. Wir müssen zu unserer individuellen Verantwortung stehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für Vertrauen und für Glaubwürdigkeit.
Sie haben jetzt in diesem Gespräch vor allem zwei Prinzipien der katholischen Soziallehre auch stark ins Treffen geführt. Das eine ist das Solidaritätsprinzip. Sie haben das Personalitätsprinzip zumindest in der Begrifflichkeit der Personenwürde genannt. Glauben Sie, braucht die Soziallehre einfach nur mehr Öffentlichkeit, mehr Bekanntheit? Ist damit Politik zu machen?
Für mich hat die christliche Soziallehre de facto vier Cornerstones, vier Eckpfeiler. Das eine ist das Personalitätsprinzip, übersetzt der Respekt vor der Würde jedes Menschen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Das Subsidiaritätsprinzip. Wir schauen, dass die Entscheidungen möglichst nahe beim Menschen sind, aber wenn jemand nicht in der Lage ist, zu handeln, dann hat er das Recht auf die Solidarität der übergeordneten Gemeinschaft. Und das vierte Grundprinzip ist für mich eigentlich die Frage der Verantwortung des Marktes, der sozialen Verantwortung, der ökologischen Verantwortung, der Nachhaltigkeit, der Zukunftsverantwortung. Und das ist für mich die ökosoziale Marktwirtschaft. Und wenn Sie jetzt diese vier Bereiche Eckpfeiler der christlichen Soziallehre hernehmen, dann finden Sie diese vier Bereiche, ohne dass sie so genannt sind, auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Dann finden Sie sie auch in den UN Sustainable Development Goals. Und dann sind sie eine wichtige Hilfe zur Definition der vier Freiheiten der Europäischen Union, weil sie die Freiheit, die wir meinen, definieren. Und wenn wir diese Zusammenhänge herstellen und sie nicht in der Schublade einer Religion belassen, sondern als selbstbewusste Instrumente der Problemlösung, dann hat jeder Verantwortliche, egal wo er ist, eine Richtschnur für sein Verhalten bei der Bewältigung der Herausforderungen und der Probleme unserer Zeit. Eigentlich brauche ich nicht mehr. Ich kann mit diesem Rahmen sehr gut leben. Wir sollten uns nicht dafür genieren, wir sollten sie nicht ignorieren, sondern wo soll die Kraft, die in ihnen steckt, und die Weisheit, die in ihnen steckt, und auch die Erfolgsgeschichte, die in ihnen steckt, in unsere Zeit retten und als Chance und Rüstzeug annehmen. Ich glaube, dass diese Werte, die in der Europäischen Grundrechtecharta und damit in der österreichischen Bundesverfassung stehen, weil sie im österreichischen Verfassungsrang sind, genauso wie die Menschenrechte die Grundlage der politischen Auseinandersetzung sind. Wir sollten uns einmal nur immer anschauen, welche Antwort auf die Herausforderungen und Probleme, die wir zu bewältigen haben, geben uns unsere Grundwerte, die im Verfassungsrang sind. Mein Problem ist, dass manche die Grundrechte in Frage stellen, um ihr Modell von Zukunft de facto zu argumentieren. Und das halte ich für einen schweren Fehler, weil die Grundrechte und die Menschenrechte sind die Grundlage der politischen Auseinandersetzung. Sie verbinden daher und sollten nicht entzweien. Und das schafft auch Stabilität, das schafft Berechenbarkeit, das schafft Orientierung und damit Vertrauen. Und genau das brauchen wir in einer so turbulenten Zeit wie jetzt dringend.
Das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir eigentlich immer in dem Podcast stellen. Und zwar nach 2, 3 Dingen, die ganz praktisch Sie vielleicht den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben können. Was wären denn 2, 3 Ratschläge oder Vorschläge, was man machen könnte als Bürgerinnen und Bürger, damit eben Europa für mich begreifbar wird, nicht als der Satellit in Brüssel, sondern als etwas, was mit meinem Alltagsleben zu tun hat und wo ich für brennen sollte, müsste, könnte, damit sozusagen diese Flamme, die Sie ja auch tragen in sich oder die Sie auch ausstrahlen, damit die vielleicht auch auf mich übergreift.
Ja, das Erste ist einmal, dass wir uns als Teil des Ganzen fühlen, als Teil unserer Familie, als Teil unserer Völkergemeinschaft, als Teil der Europäischen Union. Wir alle sind Bürgerinnen und Bürger Europas. Wir alle haben Rechte, aber auch gemeinsame Pflichten. Und die Grundlage unseres Zusammenlebens sind die europäischen Menschenrechte, Grundrechte und Freiheitsrechte. Als Teil des Ganzen fühlen, als mitverantwortlich fühlen. Das Zweite ist, unterschätzen Sie die Menschen nicht. Ich glaube, dass wir allzu oft die Menschen unterschätzen. Die Menschen spüren, dass es die eine Lösung auf komplexe globale Fragen nicht gibt. Wir müssen die unterschiedlichen Meinungen auf einen Tisch bringen und an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Das ist der zweite wichtige Punkt. Das kann jeder im Kleinen machen. Jeder kann nicht sofort mitschimpfen, sondern sagen, ja, kommen wir einmal rüber. Setzen wir uns einmal zusammen. Reden wir drüber. Und man kann sich informieren, bevor man schimpft. Bitte sind Sie skeptisch gegenüber allen Menschen, die sagen, sie haben die einfache Lösung. Denn die Lösungen sind nicht einfach. Daher ist das Vierte, reden wir. Politisieren wir die Politik. Fragen wir. Ziehen wir uns nicht zurück und beteiligen wir uns an der Demokratie unseres Landes.
Reden wir und beteiligen wir uns an der Demokratie dieses Landes, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, mit dem Hinweis nämlich, dass Reden wir passiert bei einem KSÖ-Forum am 21. November. Da kann man auch Ottmar Karas nämlich hören, live im Admiralkino in Wien bei einer Veranstaltung zum sozialen Frieden und zur Verständigung, gemeinsam mit eben Ottmar Karas, Sebastian Bobik, Leo Kadia Grollmus und Linda Kreuzer. Also herzliche Einladung, sich dort noch einzufinden, anzumelden. Alle Informationen dazu gibt's auf ksoe.at. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ottmar Karas. Vielen Dank fürs Zuhören auch Ihnen daheim, sagen Henning Klingen
und Markus Schlagnitwelt.
Danke für die Einladung.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.